Der Epheserbrief besteht aus zwei großen Teilen. Im ersten Teil beschreibt Paulus, was Gott für uns getan hat. Im zweiten Teil beschreibt Paulus, welche Auswirkungen das für unser Leben hat. Danke. Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid und dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können. Es ist so schön, Gemeinschaft zu haben, unter Gottes Wort zu sein. Es ist auch schön, wieder hier zu sein. Ihr merkt, ich bin ganz aufgeregt. Ich darf euch auch Grüße mitbringen. Gestern waren wir auf einer Beerdigung, da haben wir viele Geschwister aus der Bibelgemeinde Kinzigtal getroffen und die sagten, sag auf jeden Fall Grüße an unsere Geschwister in Hünfeld. Und letzte Woche waren wir in der Gemeinde, der Freien Christlichen Gemeinde in Engen und auch von dort bringe ich euch herzliche Grüße mit. Welcher Einstieg hat euch denn besser gefallen? Ich glaube, ich habe beobachtet, dass manche richtig aufgeatmet haben, als ich nochmal neu angefangen habe, oder? Und dabei war doch nur der Gruß, den ich weggelassen habe. Aber merkt ihr, dass uns ohne den Gruß etwas fehlt? Aber ist es nicht so, wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen und aufschlagen, dann lesen wir einfach so über den Gruß hinweg und dann wollen wir doch endlich zum Kern kommen, was Paulus oder Petrus oder die anderen uns zu sagen haben. Wir sind im Moment viel unterwegs. Wir sind ja weggezogen von hier und von da hat es sich ergeben, dass wir auch in verschiedenen Gemeinden mal eingeladen werden. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann ja nicht jedes Mal eine neue Predigt schreiben. Ich mache jetzt mal eine Predigtserie über den Epheserbrief. Und das möchte ich auch hier mit euch beginnen. Ich glaube, ich darf nächsten Monat wiederkommen. Und heute möchte ich mal ganz vorne im Epheserbrief beginnen, nämlich mit dem Gruß. Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Epheser Kapitel 1, die Verse 1 und 2, das schreibt Paulus. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte noch mal beten. Lieber Vater, hab herzlichen Dank für dein Wort und hab herzlichen Dank für den Gruß. Wir bitten dich, hilf uns, dein Wort zu verstehen, hilf uns zu glauben, hilf uns bei der Anwendung in unserem Leben. Schenke Gnade, Herr, zum Reden, zum Hören und zum Leben. Amen. Wir erfahren in diesen beiden Versen etwas über den Absender, über die Empfänger und dann haben wir den eigentlichen Gruß. Beginnen wir mit dem Absender. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Ich freue mich ja über Post. Ihr hoffentlich auch, oder? Die jungen Leute, kriegt ihr noch Post? Post ist etwas Schönes. Und wenn ich Post erhalten habe, dann will ich zuerst wissen, wer hat mir denn da geschrieben. Mache ich den Briefkasten auf? Oh, Gebühreneinzugszentrale oder Rundfunkanstalt. Ach, interessiert mich nicht so. Aber ihr hättet mich mal sehen sollen, als meine jetzige Frau mir jeden Tag oder fast jeden Tag einen Brief geschrieben hat. Oh, das war aufregend. Ich konnte es kaum abwarten, den Brief zu öffnen. Und wenn ich ihn dann geöffnet habe, dann habe ich ihn nicht nur einmal gelesen, sondern immer wieder. Solche Briefe liebe ich. Stell dir vor, ein Brief von Paulus ist in deinem Briefkasten. Wie würdest du reagieren? Ging es dir eher so wie ein Brief von der Gebühreneinzugszentrale oder vom Finanzamt? Oder würde dein Herz höher schlagen wie die Briefe, die mir meine Frau geschickt hat? Würdest du dich über einen Brief von Paulus freuen? Wer ist denn dieser Paulus eigentlich? Paulus stellt sich als Apostel Jesu Christi vor. Wer ist denn ein Apostel? Das Wort Apostel bedeutet ja grundsätzlich einmal Gesandter. Vielleicht erkennt ihr noch die Geschichte, dass wahrscheinlich die etwas Älteren, die den Bundeskanzler Schröder noch kennen. Der hatte mal bei irgendeiner Veranstaltung zu einem Mann gesagt, der in seiner Nähe war, hol mir mal eine Flasche Bier. Und dieser Mann ist dann losgegangen und hat dem Bundeskanzler Schröder eine Flasche Bier gebracht. Wisst ihr, was dieser Mann war? Er war ein Gesandter des Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler hat ihm einen Auftrag gegeben und er hat sich aufgemacht und er hat ihm die Flasche Bier gebracht. Wenn wir das auf uns übertragen, dann bedeutet das, wenn wir im Auftrag Jesu einen Kranken zum Beispiel besuchen, dann sind wir ein Gesandter Jesu Christi. Wenn wir im Auftrag Jesu den Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus verkündigen, dann sind wir ein Gesandter Jesu Christi. Aber im biblischen Sprachgebrauch ist ein Apostel noch etwas mehr als ein Gesandter. Jeder Apostel ist ein Gesandter, aber nicht jeder Gesandter ist ein Apostel. Apostel ist ein Amt, an das verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein mussten. Und diese waren folgende. Die Apostel Jesu Christi mussten zu Lebzeiten mit Jesus unterwegs gewesen sein. Sie mussten gehört haben, was Jesus lehrt, und sie mussten gesehen haben, was Jesus tat. Und dann mussten sie eine ganz besondere Qualifikation mitbringen. Sie mussten dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet sein. Oder vielmehr, der Herr Jesus Christus musste sich ihnen offenbart haben. Wer das nicht vorweisen konnte, der konnte auch kein Apostel sein. Und dann war es so, dass aus der großen Anzahl der Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn auch als Auferstandenen gesehen hatten, Jesus 12 ausgewählt hatte oder eine kleine Gruppe ausgewählt hatte, die er dann mit dem Aposteldienst betraut hatte. Das waren dann die Apostel, die Jesus auch ausgesandt hatte. All dies trifft für die Apostel Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus, Thomas und Bartholomäus und andere zu. Dieser Apostel hatte Jesus Christus mit Autorität und mit Vollmacht ausgestattet. Das heißt, sie konnten im Namen Jesu reden und schreiben und auch in seinem Namen Wunder tun. Paulus, der war aber nicht mit Jesus unterwegs gewesen zu seinen Lebzeiten. Er hatte eine Sonderstellung, weil er dem Herrn Jesus nicht zu dessen Lebzeiten nachgefolgt war. Und soweit wir wissen, ist er ihm niemals persönlich begegnet, während Jesus seinen Dienst in Galiläa oder in Judäa ausübte. Aber eines Tages hatte Paulus eine Begegnung mit dem auferstandenen und verherrlichten Herrn Jesus Christus. Wir können das in der Apostelgeschichte 9 und Apostelgeschichte 26 nachlesen. Paulus, er war gerade auf dem Weg nach Damaskus und er wollte Nachfolger Jesu gefangen nehmen. Er war ein Feind Jesu Christi, ein Gegner. Und alle, die an Jesus glauben, waren ihm ein Dorn im Auge und so machte er sich auf, diese zu verfolgen und zu verhaften. Und damals, als er auf dem Weg nach Damaskus war, begegnete ihm der Herr Jesus Christus. Und der Herr Jesus Christus stellte sich ihm entgegen und sagte, warum verfolgst du mich? Und da hatte er diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und bei dieser Begebenheit berief der Herr Jesus Christus ihn und gab ihm den Auftrag, ein Apostel zu sein, ein Botschafter Jesu Christi, ein Gesandter, ein Bevollmächtigter. Okay. Dankeschön. Er gab ihm also den Auftrag, ein Bevollmächtigter zu sein, und sein Hauptauftrag war, das Evangelium an die Heidenvölker, also an die Nichtjuden oder dort in diesen Völkern zu verkündigen. Der auferstandene Herr Jesus Christus offenbarte sich Paulus und bestimmte ihn als Gesandten für die Heidenvölker. Und diese Begebenheit macht deutlich, dass Paulus sich in keiner Weise gewünscht hatte, diesen Dienst auszuüben. Er hatte sich Willen Gottes. Und er schreibt im Gruß, er ist ein Apostel, nach auserwählt und bevollmächtigt hatte. Die Apostel hatten übrigens auch die Aufgabe, die Lehrfundamente des Neuen Testaments zu legen. Und damit ist die Offenbarung Gottes abgeschlossen. Es wird keine neue Bücher mehr hinzu. Und wer etwas hinzutut, wie die Mormonen zum Beispiel. Mein früherer Chef hatte einmal Post vom Papst, eine Antwort vom Papst. Allerdings hatte der Papst den Brief nicht selber geschrieben, sondern soweit ich mich erinnere, war es ein Kardinal, der im Auftrag des Papstes diese Danksagung schrieb. Wow! Was muss das ein Gefühl sein, oder? Vom Papst Post im Briefkasten zu haben? Kannst du dir das vorstellen? Wenn sich Paulus als Apostel Jesu Christi vorstellt, dann bedeutet das, dass er diesen Brief im Auftrag von Jesus Christus schreibt oder geschrieben hat. So ähnlich wie der Kardinal im Auftrag des Papstes schreibt. Der Brief, den wir hier also vor uns haben, den Epheserbrief, das ist nicht wirklich von Paulus, sondern im eigentlichen Sinne ist es ein Brief von Jesus Christus, und das macht ihn so wertvoll. Der Absender macht deutlich, hier haben wir Wort Gottes. Also wenn ich einen Brief von Paulus bekommen würde, das würde mich schon ganz schön ansprechen. Aber ich habe hier einen Brief von dem Herrn Jesus Christus. Das ist doch wunderbar, oder? Wäre er vom Kardinal oder vom Papst, er würde mich eigentlich nicht interessieren. Aber hier haben wir Wort Gottes, ein wahrer Schatz. Stell dir vor, ein Brief von Jesus Christus. Genauso wie übrigens alle heiligen Schriften, die wir in der Bibel finden. 2. Timotheus 3, Vers 16, da schreibt Paulus, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir haben einen Brief von Jesus Christus. Schauen wir auf die Empfänger, an die Heiligen, die in Christus Jesus glauben, an die Heiligen in Ephesus. Empfänger sind also die Heiligen in Ephesus, die an Jesus Christus glauben. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Kleinasien. Sie lag in der heutigen Türkei. Und die Empfänger waren also von ihrer Herkunft, zumindest die meisten, Nichtjuden. Aber beachte mal, an wen dieser Brief adressiert ist. An die an Jesus Christus Glaubenden in Ephesus. Der Brief ist also an Gläubige gerichtet. Und Anlass für diesen Brief war, dass Paulus gehört hatte, dass durch die Verkündigung des Evangeliums in Ephesus eine Gemeinde entstanden war. Und nun war es sein großes Anliegen, diesen Gemeinden in Ephesus oder den Gläubigen in Ephesus ein gutes Fundament für ihren Glauben zu legen. Es waren Gläubige an den Herrn Jesus Christus. Es waren nicht irgendwelche Gläubigen. In Ephesus gab es ja einen großen Tempel, in der die Jagd- und Kriegsgöttin Diana verehrt wurde. Aber er schreibt an Menschen, die an Jesus Christus glauben. Er schreibt auch nicht an Menschen, die an irgendeinen Gott oder an irgendetwas, an eine höhere Macht glauben, sondern er schreibt an solche, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Dieser Brief war zuerst an die Gläubigen in der Stadt Ephesus geschickt worden. Aber was bedeutet es denn eigentlich, an Jesus Christus zu glauben? Was bedeutet das? Erstens bedeutet es zu glauben, dass Jesus von Nazareth der Christus, der Messias ist. Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus ist der Titel. Und dieser Titel heißt der Gesalbte. Hebräisch Messias, griechisch Christus. Sie glaubten also, dass dieser Jesus von Nazareth, der in den Evangelien beschrieben wurde, der ihnen verkündigt wurde, der von Gott gesandte Messias, der Retter ist, der im Alten Testament angekündigt wurde und als die Zeit erfüllt war, von der Jungfrau Maria geboren wurde, der für sie am Kreuz gestorben ist, damit sie Vergebung der Sünden haben können. Und sie glaubten, dass es der einzige Weg zu Gott ist. Nur durch ihn, nur durch Jesus Christus können wir Erlösung haben. Und sie wandten sich ab von einem Leben des Götzendienstes und fast jeder, der da in Ephesus lebte, der ging in diesen Tempel der Diana und übte dort Götzendienst aus. Sie bekehrten sich von dem töten Götzen hin zu dem lebendigen Gott. Sie glaubten an den Herrn Jesus Christus und sie folgten ihm nach. Sie hatten erkannt, was Jesus gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch diesen Brief. Und da Paulus zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Ephesus war, schreibt er diesen Brief, damit sie in den wichtigsten Grundlagen der christlichen, Paulus war es, des christlichen Lebens unterrichtet werden. Entscheidung für Christus, dass die Menschen nicht nur eine Organisation die Hand heben und sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, sondern für Paulus war es wichtig, dass sie wirklich die Grundlagen des Glaubens kennen, dass sie Vertiefung erfahren, wie man lebt als ein Nachfolger Jesu, als eine gesunde biblische Lehre. Wir sind jetzt nach Gelnhausen Gemeinde, wir brauchen gute geistliche Nahrung, wir brauchen gute biblisch fundierte Predigten. Und dann gehen wir von einer Gemeinde und in die nächste und schauen Teil, was in den Gemeinden gelehrt wird. Und es geht nicht darum, dass wir in irgendeine Gemeinde gehen. Es ist, wir hatten jetzt ein Gespräch mit anderen, mich ist meine Seele, die wir von früher her kannten. Und ich sagte ihm, weiß es meiner Seele nicht antun, mich irgendeiner Lehre auszusetzen. Gezweifelt in christlichen Gemeinden. Ihr Lieben, da setze ich mich doch nicht in den Gottesdienst und setze mich dieser Lehre aus. Und für Paulus war es so wichtig zu sagen, ihr braucht eine gesunde biblische Lehre. Ihr braucht ein gutes Fundament. Einige Jahre später kam Paulus zu einer Bibelwoche nach Ephesus. Er wollte sie weiter lehren. Und weil er es in einer Woche nicht geschafft hat, blieb er 3 Jahre da. Und er hat ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So wichtig war Paulus die Lehre. Ist euch aufgefallen, wie Paulus die an Jesus Gläubigen hier noch anspricht? Er nennt sie die Heiligen in Ephesus. Entschuldigt bitte, dass ich das nicht bei meiner Begrüßung schon gemacht habe. Der Martin hätte das schon gesagt, ihr Heiligen in Hünfeld. Guten Morgen, ihr Heiligen in Hünfeld. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, na, endlich mal einer, der mich richtig anspricht. Aber andere werden wohl gedacht haben, ach, das trifft für mich nicht zu. Ich habe noch so viele Baustellen in meinem Leben. Ein Heiliger bin ich bestimmt nicht. Und mancher wird gedacht haben, ach Stefan, ich bin ein so großer Sünder, du solltest mich nicht als Heiligen, sondern als Sünder ansprechen. Aber eins steht fest, Paulus spricht die Gläubigen in Ephesus als Heilige an. Und ich glaube, die waren gar nicht so verschieden wie wir. Was ist denn ein Heiliger eigentlich? Was bedeutet es, heilig zu sein? Nun, zunächst ist damit nicht oder sind damit nicht die Heiligen der katholischen Kirche gemeint. Die gab es ja damals auch noch gar nicht. Und es ist auch nicht gemeint, da ist eine besonders fromme Gruppe bei den Gläubigen in Ephesus, die Heiligen, die haben schon einen besonderen Status erreicht. Die schweben so ein bisschen in einer anderen Sphäre. Nein, Paulus spricht alle Gläubigen in Ephesus als die Heiligen an. Die Heiligen sind also nicht eine besonders fromme Gruppe unter den Gläubigen, sondern jeder Gläubige ist auch ein Heiliger. Aber was bedeutet es denn, heilig zu sein? Heilig bedeutet zunächst einmal, dass jemand oder etwas für Gott abgesondert ist, also Gott gehört. Im Alten Testament lesen wir zum Beispiel von verschiedenen Geräten, von Pfannen und Töpfen. Die waren heilig. Aber warum waren sie heilig? Sie waren heilig, weil sie für den Gottesdienst abgesondert waren. Die wurden nur im Tempel eingesetzt, aber nicht zu Hause in der Küche. Sie waren abgesondert für Gott. Als Gläubige sind wir auch für Gott abgesondert. Wir sind Gottes Eigentum. Und deshalb sind wir Heilige. Paulus wird später erklären, wenn wir den Brief weiterlesen, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, als wir gläubig wurden. Und der Heilige Geist ist das Siegel Gottes, dass wir Gottes Eigentum sind. Wir gehören Gott, wir sind heilig, wir sind für Gott abgesondert. Aber zweitens sind wir Gläubige heilig, weil wir durch das Blut Jesu Christi gereinigt wurden und gerechtfertigt wurden. Ich finde, das ist eine der wunderbarsten Lehren des Christentums, dass Jesus Christus unsere Sünde auf sich genommen hat, unsere Schuld getragen hat, und auf der anderen Seite haben wir Gottes Christi Gerechtigkeit bekommen, wir haben Anteil an seiner Heiligkeit. Da ist ein Austausch passiert. Wir haben ihm unsere Schuld gegeben und er hat uns seine Gerechtigkeit und Heiligkeit zukommen lassen. Unsere Heiligkeit ist daher in dem vollkommenen Erlösungswerk Jesu Christi begründet. Und Paulus wird das in diesem Brief noch vertiefen. Und Simon hatte es angesprochen. Wir können doch nichts bringen, wenn wir zu Gott kommen. Was soll ich denn Gott vorlegen? Wie soll ich denn glänzen mit meinen eigenen Werken vor Gott? Ich hatte diese Woche die Diskussion mit meiner Frau, wie viel Anteil haben wir denn an unserer Erlösung? 50% Gott, 50% wir? 99% Gott, 1% wir, 100% Gott. Wir werden das Thema später, wenn es um das Thema Erwählung geht, nochmal vertiefen. Aber alles, was wir haben, haben wir Gott zu verdanken, nicht unserer eigenen Gerechtigkeit. Ich kann nur mit Schuld vor Gott kommen. Aber durch Christi Blut und durch seine Gerechtigkeit werde ich zu einem Heiligen. Und drittens sind wir gläubige Heilige, weil das Gottes Anspruch an uns ist. Wir haben durch Jesus Christus eine neue Identität erhalten, eine neue Stellung und eine neue Lebensweise verordnet bekommen. Und nun gilt es für uns, unser Leben Schritt für Schritt, Tag für Tag, an die Maßstäbe Gottes anzupassen. Paulus wird es im 4. Kapitel verdeutlichen oder ab dem 4. Kapitel: Wandelt nun würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und Petrus sagt es so: Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Seit wir in Gelnhausen wohnen, finden wir ständig Post in unserem Briefkasten, die gar nicht für uns bestimmt ist. Sind die Briefe, die immer noch kommen, an die Leute, die früher mal in unserer Wohnung gewohnt hatten. Was sollen wir denn mit der Post machen? Wir werfen vieles in die Mülltonne, die Papiertonne, aber nur die Werbung. Wenn das was Wichtigeres ist, dann geben wir es dann schon weiter. Aber jetzt haben wir hier das Problem, der Brief ist doch an die Gläubigen in Ephesus geschrieben. Dürfen wir ihn denn dann überhaupt lesen? Oder verletzen wir damit das Postgeheimnis? Ja, jetzt könnt ihr in eure Bibeln gucken und in manchen Bibeln steht dann in einer Fußnote, in einigen Handschriften fehlt der Name an Ephesus. Man geht davon aus, dass es sich um einen Rundbrief handelt und dass er von Gemeinde zu Gemeinde geschickt wurde. Und dann könnten wir sagen, ja, und der Brief ist ja so allgemein gehalten. Da sind ja so viele geistliche Wahrheiten drin. Paulus geht ja gar nicht auf die konkrete Situation, zum Beispiel in Ephesus, ein, wie er das in Korinth macht. In Korinth spricht er ja die Situation in der Gemeinde konkret an. Also der Brief an die Gemeinde in Ephesus ist so allgemein gehalten, natürlich ist er dann auch für uns. Aber wenn wir das so begründen würden, dass wir den Brief lesen sollten, dann wäre es der falsche Ansatz. Weil dann hätten wir ja Probleme und sagen, ja, was sollen wir denn mit dem ersten Korintherbrief eigentlich machen? Da ist ja wirklich die Gemeindesituation ganz konkret angesprochen. Jeder Brief an eine Gemeinde im Neuen Testament und überhaupt jedes neutestamentliche und biblische Buch wurde durch die Tatsache, dass es in die Heilige Schrift aufgenommen wurde, als allgemein verbindlich und Gottes Wort erklärt und bestätigt. Wir brauchen also kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir jetzt diesen Brief an die Epheser lesen, weil das ist genauso Gottes Wort für die Gemeinde heute und zu allen Zeiten. Es ist, wenn wir diesen Brief lesen, im Gegenteil, er ist auch an die Heiligen in Hünfeld bestimmt. Einige praktische Anwendungen. Wenn wir so einen Ankosteln lesen, wir denn auch bekommen haben, müssen wir uns die Frage stellen, das ist mein tägliches Brot. Ich mache das jeden Tag und ich mache es gerne. Aber ich weiß nur zu gut, auch aus meinem eigenen Leben, dass es Zeiten gibt, wo ich das Wort Gottes müsst ihr wissen. Entweder mache ich etwas ganz oder ich lasse es ganz sein. Ich hatte mir mal vorgenommen, am Anfang, als ich gläubig wurde, ich lese jeden Tag 7 Kapitel in der Bibel. Und ich habe angefangen, habe 7 Kapitel in der Bibel gelesen. Aber in dem Moment, wo ich es ich möchte mich ermutigen, habe ich es ganz sein gelassen. Und ich möchte lest, das ist jetzt für die, die keine Bibel lesen. Also ich möchte jetzt nicht die fleißig Bibel lesen, runterstufen, dass sie weniger Bibel lesen. Aber die keine Bibel lesen, die möchte ich ermutigen, les nur einen Abschnitt jeden Tag. Dann brauchst du 2,5 Wochen, bis du durch den Epheserbrief durch bist. Aber besser nur einen kleinen Abschnitt, als gar nichts zu lesen. Das zweite, verknüpfe das Bibellesen mit einem anderen Ereignis, das du jeden Tag sowieso machst. Wenn du wie meine Frau zum Beispiel jeden Morgen eine Tasse Kaffee brauchst, dann leg doch die Bibel neben die Kaffeetasse und lies in diesem Zusammenhang diesen Abschnitt. Und das dritte, den dritten Tipp, den ich weitergeben möchte, doch diesen Abschnitt, den du gelesen hast, in einem Satz zusammen und schreib es in ein Heft. Ich glaube, wenn du das machst, wirst du eine gute Praxis haben, diesen kostbaren Brief zu lesen, und er wird auch für dich sehr kostbar werden oder ein anderes biblisches Buch. Gut, kommen wir zum eigentlichen Gruß. Dinge werden den gleich näher betrachten, doch zuvor möchte ich mit euch über einige grundsätzliche Dinge eigentlich und nachdenken. Was ist denn das Wesen eines Grußes eigentlich? Und da sind mir drei Dinge wichtig geworden. Erstens, der Gruß ist bildlich gesprochen ein Türöffner. Und ihr habt es gemerkt, als ich meine Predigt angefangen habe. Wenn ich euch etwas erzähle, ohne euch zu grüßen, dann verliere ich euch. Vielleicht nicht alle, aber viele werden gedacht haben, was ist denn das für einer? Der spricht mich nicht mehr an, der grüßt mich nicht mehr. Mit einem Gruß öffne ich mein Herz oder öffne ich mich dem anderen gegenüber und ich lade ihn ein, das Gleiche zu tun. Zweitens, mit einem Gruß macht der Grüßende deutlich, ich sehe dich und ich nehme dich wahr. Oder? Ich will dich sehen. Ihr alle kennt das, wenn ihr durch die Stadt lauft und dann guckt jemand weg. Der will mich gar nicht sehen. Der will nicht in Kontakt treten mit mir. Der will nicht angesprochen werden. Aber mit einem Gruß mache ich genau das Gegenteil deutlich. Und drittens, der Grüßende drückt mit einem Gruß dem anderen gegenüber Wohlwollen aus. Egal, ob wir dem anderen einen guten Tag oder Glück und Gesundheit wünschen oder mit einer Umarmung deutlich machen, ich mag dich. Der Gruß signalisiert eine wohlwollende Haltung. Gnade und Friede sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ihr Lieben, mit diesem Gruß wünscht Paulus seinen Lesern doch genau das, was ich eben gesagt habe. Möge Gott, der Vater und der Herr Jesus Christus dich sehen, dich ansehen und einen Blick dafür haben, wie es dir geht, was dich bewegt und was du brauchst. Möge der himmlische Vater und der geliebte Herr Jesus Christus dir mit Wohlwollen, mit Güte, Gnade und Friede begegnen, möge er dich segnen. Und wir denken daran, Paulus schreibt ja im Auftrag Jesu Christi. Also macht es deutlich, so möchte Gott uns begegnen. Gott möchte uns selbst mit Wohlwollen begegnen. Unser Herr ist ein menschenliebender Gott. Der Gruß selbst lautet, Gnade und Friede sei mit euch. Bedenken wir Folgendes. Jeder Mensch braucht Gnade und Friede von oder Gnade von Gott und Friede mit Gott. Wir Menschen haben keine Forderungen oder Rechte gegenüber Gott. In der Heiligen Schrift lesen wir, dass wir Menschen Sünder sind und die Gnade Gottes brauchen. Weiterhin, dass wir Sündenvergebung bekommen. Und wir lesen weiterhin, dass wir Feinde Gottes sind, aber dass Gott in seiner Gnade Frieden mit uns schließt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Würde Gott uns nicht in seiner Gnade begegnen, sondern würde er uns geben, was wir verdienen, dann wäre das wohl gerecht, aber das wäre eine Katastrophe für uns. Jeder Mensch ist auf Gnade und Friede von Gott angewiesen. Und wenn Paulus dann weiterschreibt und er lobt Gott dafür, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat, Gnade Gottes, er sagt, das ist doch alles deshalb, weil Gott so gnädig ist. Aber Paulus schreibt diesen Gruß an Gläubige, an solche, die doch bereits diese Gnade durch den Glauben gerecht geworden sind und die nun Frieden mit Gott haben durch den Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir immer wieder daran erinnern, Gnade, durch Gnade seid ihr errettet. Es ist alles, dann lebt ihr in eurer eigenen Kraft weiter. Alles ist Gnade. Und es bleibt Gnade und ihr braucht Gnade. Die Gläubigen damals wie heute brauchen nicht nur die rettende Gnade, sondern wir brauchen auch die Gnade im täglichen Leben. Wir brauchen die Gnade Gottes Tag ein, Tag aus. Ich möchte das an ein paar Beispielen verdeutlichen. Wir brauchen zum Beispiel die Gnade Gottes bei wichtigen Entscheidungen, bei der Wahl des Ehepartners, bei der Wahl der Arbeitsstelle. Wir erfahren Gottes Gnade, wenn wir eine Gemeinde haben, in der Gottes Wort treu verkündigt wird und wenn wir Geschwister haben, mit denen wir Gemeinschaft haben können, wenn wir Geschwister haben, die auf uns Acht haben, die für uns beten. Wir benötigen Gottes Gnade, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, in Zeiten der Krankheit oder in Nöten, die wir mit Familienangehörigkeiten haben, in finanziellen Schwierigkeiten, in Depressionen oder wo wir auch stehen und gehen. Und manchmal denke ich, wenn wir so die Gebetsanliegen austauschen, warum dreht ihr euch nur um die Krankheiten? Warum beten wir nicht ständig oder immer wieder dafür, dass Menschen gerettet werden? Aber wisst ihr, warum wir das tun? Weil die Menschen, die krank sind, die Gnade Gottes brauchen. Wir brauchen Gottes Gnade auf unserem letzten Weg, also im Sterben. Vor einer Woche habe ich noch erzählt von Josef, der im Krankenhaus war und er wusste, ich habe nicht mehr lange zu leben. Und er hatte Gnade zum Sterben. Er freute sich. Die Tränen schossen nur so aus seinen Augen, als er daran dachte, ich darf zum Heiland gehen. Jetzt ist er verstorben. Gestern wurde er beerdigt. Weißt du, wer jetzt Gnade braucht? Seine Ehefrau, die allein zu Hause jetzt ist. Sie braucht Gnade. Wir brauchen Gnade im geistlichen Kampf, wenn wir versucht werden. Wir brauchen Gnade für geistliches Wachstum, für den geistlichen Dienst. Wir brauchen Gnade, dass er uns auf dem rechten Weg führt oder dass er uns korrigiert, wenn wir auf einem falschen Weg sind. Und wir könnten das immer weiter und immer weiter fortführen. Und ihr merkt, wie sehr wir die Gnade Gottes brauchen. Also ich brauche sie und ihr braucht sie auch. Frieden ist im Grunde eine Frucht der Gnade. Frieden bedeutet in Harmonie mit Gott und in Harmonie mit dem Nächsten und manchmal auch in Harmonie mit den Umständen und auch in Harmonie mit uns selbst zu leben. Der Ursprung von Gnade und Friede ist Gott der Vater und der Herr Jesus Christus. Und allein dieser Ausdruck Gott, unser Vater, das ist doch schon Gnade. Wir dürfen zu Gott als einem Vater kommen. Der heilige Gott wurde des Christus. Wie wunderbar und wie reich ist dieser Gnade und der Friede, den Gott uns geben möchte. Matthias Claudius, der Liederdichter, sagt, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt ihm und hofft auf ihn. Kommen wir zur Anwendung. Einige praktische Überlegungen, was wir für uns persönlich als auch für uns als Gemeinde mitnehmen können. Habe ich mal in Schlitz gehört, treffen sich zwei Männer im Kaufhaus, sagt der eine und, der andere und selbst und der erste immer so weiter. Und dann sind sie wieder voneinander weggegangen. Nehmen wir uns anders. Als Christen dürfen wir uns Friede von Gott wünschen. Und wir machen dadurch deutlich, ich sehe dich. Ich schaue auf dich. Ich habe Interesse an dir. Und ich wünsche dir, dass Gott in deiner Situation mit dir ist, dich führt und leitet, dass er dich segnet. Dass wir auch uns grüßen, auch in offiziellen Veranstaltungen. Ich finde es toll, in der großen Gemeinde ist es gut, wenn jemand vorne steht und wer die Menschen, das ist, wenn er nur ihnen nur sagt, da ist die Toilette und da ist der Gottesdienstraum. Anfangen, wenn wir ein Ankommen. Und es ist wichtig, dass wir hier, und ich habe es hier leider auch schon anders erfahren, dass der Gruß vielleicht erst nach einer halben Stunde kam. Und deswegen habe ich auch die Freiheit, das mal anzusprechen und zu sagen, grüßt, ihr öffnet die Tür. Wir haben es in uns, das sagte dann der Pastor oder der den Gottesdienst geleitet hat, so, jetzt steht doch mal bitte auf und das extra sagen müssen. Das machen wir doch, oder? Wenn wir uns hinsetzen, na klar, dann grüßen wir uns doch erst, oder? Wir gucken doch nicht aneinander vorbei, offen zu sein. Das ist, was wir brauchen als Gemeinde. Wir haben verschiedene Extreme erlebt jetzt in den Gemeinden, in denen wir waren. Es gab Gemeinden, da wurden wir überhaupt nicht angesprochen. In einer Gemeinde, da waren vielleicht nur 15 Männer. Aber da kommt ein neues Ehepaar und es war nur eine Frau, die auf uns zugekommen ist. Aber warum kommt kein Mann auf mich zu und spricht mich an und grüßt mich wenigstens und sagt, ach schön, dass Sie da sind, wo kommen Sie denn eigentlich her? Und das finde ich schade. In der großen Gemeinde verliert man manchmal den Überblick, wer ist denn jetzt neu und wer nicht. Aber ein Stück weit den Blick dafür zu haben, ist meines Erachtens ganz wichtig. Und dann hatten wir Gemeinden, die haben uns sofort zum Essen eingeladen. Schön. Aber wir haben auch leider die Erfahrung gemacht, dass manche Leute nur von sich selbst erzählt haben und kein Interesse gezeigt haben. Und ich glaube, zum Gruß gehört es einfach dazu, so ein gewisses Maß zu haben. Und jetzt gibt es Leute, denen fällt es auch schwer, auf andere zuzugehen. Aber ich finde es trotzdem toll, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß zwar nicht, was ich mit dir reden soll, aber schön, dass du da bist. Oder? Ist doch nett. Oder sage ich, es geht mir genauso. Aber nicht nur innerhalb der Gemeinde, auch außerhalb der Gemeinde ist es gut, wenn wir Leute grüßen, wenn wir ihnen freundlich begegnen. Egal, ob das beim Einkaufen ist oder wo auch immer. Letzte Woche erzählte ein Bäcker in der Gemeinde von seinen Mitarbeitern. Und er sagte, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist Moslem. Und sie grüßt mich immer freundlich und sie grüßt die Kunden immer freundlich. Und dann sagt er, ich habe eine andere Mitarbeiterin, die guckt mich kaum an. Und so macht sie es auch bei den Kunden. Und das geht doch nicht, oder? Es gehört sich zum guten, auch christlichen Ton zu grüßen. Zum Schluss brauche ich noch eure Hilfe. Ich möchte lernen, wenn ich Leuten irgendwo in der Stadt oder im Wald begegne, dass ich sie mit einem guten, wertvollen Gruß grüße. Also nicht nur Hallo oder Guten Tag, sondern ich würde Ihnen gerne einen christlichen Gruß geben, aber nichts Aufgesetztes. Und ich suche einen Gruß, mit dem ich Ihnen etwas von Gott weitergeben kann, aber ich habe noch nicht den passenden für mich gefunden. Und falls euch sowas einfällt, sprecht mich bitte an, und sagt mir, ich habe da die und die Idee, vielleicht ist das auch was für dich. Gut, kommen wir zum Ende. Ich hoffe, nach der Betrachtung könnt ihr etwas mit diesem Gruß anfangen, den Jesus Christus glaubt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Herrn, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ihr Lieben, gleich wollen wir die Mahlfeier halten. Wisst ihr, warum wir das tun? Weil Gott uns gnädig angesehen hat. Weil Gott uns gesehen hat. Weil Gott uns in unserer Not gesehen hat und nachgegangen ist. Weil er Interesse gezeigt hat. Weil er seinen Sohn gesandt hat. Gott hat den Blick für uns. Und Gott hat auch die Einladung ausgesprochen. Es bleibt nicht bei einem Gruß, sondern der Herr Jesus hat auch gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und er lädt uns ein, zu seinem Tisch Gemeinschaft mit ihm zu haben. Damit macht er auch deutlich, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns schätzt. Nicht aus uns begründet, sondern aus seiner Liebe und aus seiner Gnade heraus. Und ich glaube, in diesem Sinne können wir heute auch das Mahl feiern. Gott ist ein Gott, der uns grüßt, der uns seine Gnade und seinen Frieden wünscht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Unser Vater im Himmel, wir ehren und wir preisen dich und wir danken dir, dass du der Erste warst, der uns gesehen hat, der uns gegrüßt hat, der sein Wohlwollen und seine Gnade uns gegenüber ausgedrückt hat. Und du hast das vor allen Dingen auch darin getan, indem du deinen geliebten Sohn in die Welt gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, Gnade findet. Danke, Herr, dass du deine Gnade erwiesen hast. Danke, dass du deine Gnade gezeigt hast in dem Herrn Jesus Christus. Und danke, Herr, dass deine Gnade groß ist und jeden einlädt, zu dir zu kommen. Da gibt es kein zu schlecht oder zu gut oder zu weit weg. Du möchtest, Herr, den Menschen begegnen. Du möchtest jeden zu dir ziehen. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.